Ich freue mich auch ganz doll, hier zu sein. Mein Name ist ja schon gefallen, Alex, Alexander eigentlich, aber Alex ist kürzer, spart viel Zeit. Ich bin glücklich verheiratet, zwei Tage, also am 12. sind es 16 Jahre geworden. Wir haben drei Kinder, noch 12, noch 10 und noch 7. Die fiebern schon ganz so stark auf ihre Geburtstage zu, die dann im August sind. Und wir sind hier in den Süden durch die Kontaktmission gekommen. Wir waren mit der Kontaktmission im Ausland und dann, als ein Wechsel anstand, hat die Kontaktmission uns eingeladen ins Büro und so sind wir aus dem Außendienst in den Innendienst, in die Verwaltung gekommen. Und so sind wir seit 5,5 Jahren hier in Wüstenrot, sind in die ETG gekommen, uns geht's gut, wir haben die Gemeinde lieben und schätzen gelernt und freuen uns, dass wir dort sein dürfen. Und jetzt dürfen wir auch andere ETGs kennenlernen. Ja, es ist noch gar nicht so. Ich war einmal hier auf einer LGL-Schulung, Homiletik-Schulung. Da habe ich das Gebäude schon mal gesehen. Und jetzt freue ich mich, die Leute, die dazugehören, zu sehen. Es gab schon lange keinen Regen. Und da beschloss eine Gemeinde am Nachmittag noch eine Gebetszeit einzurichten, damit man um Regen betet. Und wo dann so vor der Gebetszeit draußen die Leute so standen, sahen sie ein Mädchen ankommen und es war Hitze und das Mädchen trug einen Regenschirm. Und die Leute standen und fragten, was willst du denn mit dem Regenschirm? Dann sagt das Mädchen, ja, wir wollen doch um Regen beten. Da braucht man einen Regenschirm nachher. Dieses Beispiel ist alt und wahrscheinlich vielen bekannt, aber es trifft den Kern der heutigen Predigt. Was erwartest du von Gott? Ja, wir haben vorhin gebetet. Was erwarten wir, wenn wir zu Gott beten? Was erwarten wir von ihm? Darum soll es heute gehen. Wir besingen in unseren Gottesdiensten die Größe, die Allmacht unseres Gottes in Liedern. Er schafft alles, für ihn ist nichts zu schwer, für ihn ist nichts zu groß oder für ihn ist nichts zu klein. Er schafft alles. Und manchmal denke ich, dass unser Alltag etwas anderes sagt, als wir wirklich am Sonntag besingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich es erst selbst probiere. Ja, erst muss man alles ausprobiert haben und dann darf Gott vielleicht auch nochmal dran. Dann, wo alles nichts bringt, wo auch die Situation ja aus dem Ruder geht, dann darf er ran. Die Frage, was traue ich Gott zu, bestimmt doch unsere Praxis, unseren Alltag. Wenn Gott nicht kompetent ist in Fragen wie Finanzen, Auto, Politik, Kindererziehung, Krankheit und so weiter, dann rechne ich doch gar nicht erst mit Gott. Dann frage ich ihn doch erst gar nicht. Dann beziehe ich ihn in dieses Problem doch erst gar nicht ein, weil er anscheinend nicht kompetent ist in diesen Fragen. Er weiß nicht Bescheid darüber. Dann rechne ich nicht mit ihm. Wir machen das ganz oft so, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch anders, dass wir halt, wenn ein Problem auftaucht, dann grübeln wir tagelang, wie schaffe ich das aus der Welt? So geht es mir oft. Ja? Dann überlegt man, wie macht man das, wie könnte man es machen? Und dann hat man einen Plan zusammengeschmiedet und hält ihn Gott hin, hey, bitte unterschreiben. Und ich denke, da machen wir da, dass wir Gott und uns sehr eingrenzen, weil wir uns nur auf unsere Möglichkeiten, auf uns, auf das, was wir können, beschränken. Und Gott sehr oft etwas anderes tun möchte. Und ich möchte das mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament verdeutlichen. Wir finden diese Begebenheit in 1. Könige, Kapitel 20. Und ich hoffe, dass wir uns heute anstecken lassen, Gott mehr zu vertrauen, ihm mehr zuzutrauen und ihn mehr in unseren Alltag einzubeziehen und nicht aus irgendwelchen Dingen ausgrenzen. Es ist ein langer Text, ich habe ihn in drei Teile eingeteilt. Ihr könnt gerne mitlesen, wer eine Bibel dabei hat. Kapitel 1. Könige, Kapitel 20, würde jetzt als erstes die Verse 1 bis 12 lesen. Und Ben-Hadad, der König von Aram, versammelte seine ganze Streitmacht und es waren 32 Könige mit ihm und Ross und Wagen. Und er zog herauf und belagerte Samaria und kämpfte gegen die Stadt und sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad. Dein Silber und dein Gold ist mein und deine Frauen und deine besten Söhne sind auch mein. Der König von Israel antwortete und sprach, mein Herr und König, wie du geredet hast. Ich bin dein und alles, was ich habe. Aber die Boten kamen zurück und sprachen, so spricht Ben-Hadad, ich habe zu dir gesagt und sagen lassen, dein Silber und dein Gold, deine Frauen und deine Söhne sollst du mir geben. Doch will ich morgen um diese Zeit meine Leute zu dir senden, dass sie dein Haus und deine Häuser deiner Untertanen durchsuchen und was ihnen gefällt, sollen sie nehmen und wegtragen. Da rief der König von Israel alle Ältesten des Landes zu sich und sprach, merkt doch, ihr seht, wie böse er es meint. Er hat zu mir gesandt um meine Frauen und Söhne Silber und Gold und ich habe ihm nichts verweigert. Da sprachen zu ihm die Ältesten alles Volk, du sollst nicht gehorchen und nicht einwilligen. Und Ahab sprach zu dem Boten Ben-Hadad, sagt meinem Herrn, dem König, alles, was du zuerst deinem Knecht entboten hast, will ich tun, aber dies kann ich nicht tun. Und die Boten gingen hin und sagten ihm das wieder. Da sandte Ben-Hadad zu ihm und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn der Staub Samarias genug sein sollte, die Hände der Leute zu füllen, die mit mir ziehen. Aber der König von Israel antwortete, sagt ihm, wer den Harnisch anlegt, soll sich nicht rühmen wie der, der ihn abgelegt hat. Als Ben-Hadad hörte, der gerade mit den Königen in den Zelten trank, sprach er zu seinen Leuten, greift ein. Und sie griffen die Stadt an. Es geht um Krieg und Krieg ist nichts Schönes. Besonders wenn man sich so ein bisschen die Bilder aus den Nachrichten in Erinnerung ruft, in den Krisengebieten, da merkt man, das ist grausam, das ist nichts Schönes. Aber so etwas geschieht und die Bibel beschönigt das nicht. Und sie sagt, auch damals und mehrere tausend Jahre zurück ist sowas geschehen. Es ist Geschichte und Gott gebraucht diese Geschichte, diese Probleme, diese Problematik, diese Herausforderung, die in unserem Leben heute passieren, gebraucht sie, um uns Lösungen und Auswege anzubieten, die uns erstmal aus dem Problem rausbringen können und die uns näher zu ihm, die uns eine neue Sicht von Gott, die uns zeigen, wie Gott ist und wie er handeln kann, die uns helfen soll, ihn besser zu erkennen und ihm mehr zu vertrauen. Es geht heute also nicht um diesen Krieg selbst, sondern darum, wie Menschen und Gott in dieser Situation reagieren und handeln. Und ich liebe diese Begebenheit. Sie ist mir vor vielen, vielen Jahren aufgefallen und ich merke immer wieder, es ist so, da steckt so viel drin. Das ist eine meiner Lieblingspassagen. Ganz oft trauen wir Gott nämlich Dinge nicht zu wie Ahab. Und dann schaltet bei uns die Logik und wir sagen so wie Ahab, hey, das können wir nicht und wir holen die weiße Fahne raus und sagen, okay, alles ist erledigt, ich gebe auf. Ahab war ein schwacher Leiter, wenn man mal ein bisschen sein Leben betrachtet, da wird man merken, er hatte so seine Mühe, er war halt nicht so stark, da war seine Frau schon eher die Dinge durchgezogen hat. Ja, er war so, aber er musste in dieser Situation auch kein Mathe-Genie sein, um zu rechnen zu können. Später im Text lesen wir, es waren 100.000 Mann und gegen 7.000 Mann. Da muss man kein Mathe-Genie zu sein, um zu sagen, das schaffen wir nicht. Das braucht man gar nicht anzufangen. Da holt man die weiße Fahne raus, schwingt sie und sagt, alles gut. Es war logisch, es war vernünftig, auf diese Forderung Ben-Hadads einzugehen. Und ich weiß nicht, was Ben-Hadad wollte. War es ihm dann zu wenig? Er dachte vielleicht, hey, die Antwort kam doch ein bisschen zu schnell. Ich glaube, da kann man vielleicht noch was rausholen. War das vielleicht zu wenig? Und er schickt nochmal Leute hin und dann erhöht er seine Forderung. Und hier sagen die Leute, die dann die Ältesten vom Volk Israel, sagen sie, hey, hier, das dürfen wir nicht machen. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Da ist ein Problem und wir sind schnell bereit, unsere weiße Fahne rauszuholen und zu sagen, ich kapituliere, ich gebe auf. Die Forderung, es ist okay, ich nehme Nachteile in Kauf, es ist in Ordnung, aber ich möchte nicht kämpfen, ich möchte nichts machen. Da ist ein Problem und wir kramen unsere weiße Fahne raus. Ein Problem in der Beziehung und es ist einfach zu sagen, die Beziehung ist mir zu kompliziert und zu gehen. Es ist einfacher als zu bleiben und zu kämpfen. Kindererziehung, die Kindererziehung der Kinder fordert zu viel Zeit, zu viel Kraft. Es ist einfach zu sagen, in der Gemeinde versteht mich keiner und zu Hause zu bleiben. Finanzielle Engpässe, Arbeitslosigkeit, Krankheit und so weiter. Ja. Wir suchen meistens den einfacheren Weg. Und das ist ja auch logisch. Keiner würde sich den schwierigen Weg so aussuchen. Aber manchmal ist der einfache Weg einfach der falsche. Vor ein paar Monaten haben wir an Jesu Leiden und die Auferstehung gedacht. Und auch er sagt, hey, der Weg ist zu schwierig. Und er sagte, als er gebetet hat, hat er gesagt, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber. Er wollte das nicht unbedingt. Wenn es nicht sein muss, wollte er den Weg nicht gehen. Aber es gab keinen anderen Weg. Und er ist diesen Weg gegangen. Und manchmal muss man die weiße Fahne einfach weglassen und seinen Mann stehen. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten, welche Probleme, Herausforderungen dich gerade oder vor dir gerade stehen. Ich weiß nicht, ob du nah dran bist, zu kapitulieren, aufzugeben und zu sagen, hey, keine Kraft, es geht nicht weiter. Ich möchte dich ermutigen, diese weiße Fahne erstmal wegzulassen. Und lass Gott in deinem Leben wirken, so wie es in unserer Begebenheit in den nächsten Versen die Israeliten erlebt haben. Ich möchte die Verse 13 bis 21 lesen. Und siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach, so spricht der Herr, siehst du diese große Menge, wahrlich, ich sage, ich will sie heute in deine Hand geben, und du, dass du wissen sollst, ich bin der Herr. Und Ahab sprach, durch wen soll es geschehen? Er sprach, so spricht der Herr, durch die Leute der Landvögte. Ahab sprach, wer soll die Schlacht beginnen? Und er sprach, du. Da zählte Ahab die Leute der Landvögte und es waren 232. Und nach ihnen zählte er das ganze Volk Israel und es waren 7000 Mann. Und sie zogen aus am Mittag, Ben-Hadad aber trank und war trunken im Zeltlager samt den 32 Königen, die ihm zu Hilfe gekommen waren. Und die Leute der Landvögte zogen zuerst aus. Ben-Hadad aber hatte Leute ausgesandt, die brachten ihm Botschaft und sprachen, es ziehen Männer aus Samaria heran. Er sprach, greift sie lebendig, ob sie nun zum Frieden oder zum Kampf ausgezogen sind. Als aber die Leute der Landvögte aus der Stadt herausgezogen waren und das Heer ihnen nach erschlug, jeder den, der vor ihm kam, und die Aramäer flohen und Israel jagte ihnen nach. Aber Ben-Hadad, der König von Aram, entrann auf einem Ross und Gespanne mit ihm. Und der König von Israel zog aus und schlug Ross und Wagen. So schlug er die Aramäer in einer großen Schlacht. Bis 21. Die Frage ist doch, wann bleibe ich stehen, wann lasse ich die weiße Fahne weg und wann kämpfe ich? Wann lasse ich sie weg und wann hole ich sie raus? Es lohnt sich doch nicht immer zu kämpfen. Manchmal steht man so auf verlorenen Posten und merkt, hey, da lohnt es sich nicht mehr. Diese Begebenheit gibt uns die Antwort und sagt, nicht aufgeben, wenn wir mit Gott rechnen. Wenn wir Gott in diese Situation mit hineinbeziehen. Wir halten fest, die erste Passage hat uns gezeigt, dass Ahab versucht hat, selber die Situation zu klären, ganz logisch, ganz nüchtern, und er kam nicht voran. Und jetzt greift Gott in die Situation an. Ahab hat noch keinen Gedanken an Gott verschwendet. Er hat noch gar nicht überlegt, noch gar nicht gedacht, dass es da einen Gott vielleicht geben könnte. Und Gott greift selber in die Situation hinein. Ein gottesfürchtiger König hat immer Gott befragt. Hier ergreift Gott selber die Initiative und macht Ahab auf sich aufmerksam. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ahab gedacht hat, dass Gott in politischen Verhandlungen nicht kompetent ist. Was weiß Gott schon von zwischenstaatlichen Beziehungen, die in eine Sackgasse geführt haben? Wo es nichts mehr zu holen gibt, wo man nur noch Krieg führen muss? Nichts. Was versteht Gott von strategischer Kriegsführung? Ja, da muss man jetzt taktisch vorgehen, gucken, wie man mit den wenigen, was man hat, wie man das Beste rausholt. Hier ist vorsichtiges Handeln gefragt. Es ist gerade nicht der richtige Moment für diesen religiösen Kram. Doch Gott hält einen Ausweg bereit. Und wenn wir mit Gottes Hilfe rechnen, auf ihn vertrauen, dann brauchen wir diese weiße Fahne nicht. Ich denke, wenn Ahab in die Geschichte seines Volkes sehen würde, dann würde er wissen, dass es da einen Gideon gab, der nur 300 Männer hatte mit einem Krug und mit einem Feuer und einfach mit Lärm ein ganzes Heer besiegt hatten. Dass es da einen David gab, der einen Riesen nur mit einem Stein und einer Schleuder besiegt hat. Er müsste in die Vergangenheit gucken und sich dessen besinnen, was dort war. Er müsste sehen, dass Gott Mittel und Wege hat, in jeder Situation Sieger zu sein und seine Kinder Anteil an diesem Sieg zu geben. Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann wird der Kampf unfair, sagte jemand. Weil Gott schafft, in ausweglosen Situationen schafft Gott einen Ausweg. Denn Gott ist am Wirken. In der Welt, in Europa, in Amerika, in Deutschland, in Ludwigsburg und sogar in Neuhütten, so einem kleinen Ort. Er ist am Wirken in meinem Haus. Er ist am Wirken. Vielleicht sieht man das nicht so gewaltig, wie es hier war, aber er ist da, er ist am Wirken. Und manchmal scheint es uns, als ob ihm so die Zügel aus der Hand geglitten sind. Nein, sind sie nicht. Er weiß ganz genau um deine Situation. Er weiß ganz genau auch um die Situation in unserem Land. Dafür, wofür wir beten. Das denk nicht, dass Gott sich in deiner Situation nicht auskennt. Dass er mit deiner Situation überfordert ist, ist er nicht. Er ist da und er will dir helfen. Er will, dass er deine Situation, dass du in den Griff bekommst. Wie weit reicht die Macht von Israels Gott, ist die letzte Überschrift, die Überschrift über den nächsten Abschnitt in der Guten Nachricht Übersetzung. Wie weit reicht die Macht von Israels Gott? Verse 22 bis 30. Da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm, wohlan, rüste dich und merke auf und sieh zu, was du tust. Denn der König von Aram wird gegen dich heraufziehen, wenn das Jahr um ist. Aber die Großen des Königs von Aram sprachen zu ihm, ihre Götter sind Berggötter, darum haben sie uns überwunden. Aber wenn wir mit ihnen in der Ebene kämpfen, was gilt's? Wir wollten sie überwinden. Tu nun das. Setze die Könige ab und setze Statthalter an ihre Stelle. Und schaffe dir ein Heer, wie das Heer war, was du verloren hast, und ebenso viele Rosse und Wagen wie zuvor. Und lass uns gegen sie kämpfen in der Ebene. Was gilt's? Wie werden sie überwinden? Er gehorchte ihrer Stimme und tat das. Als nun das Jahr um war, bot Ben-Hadad die Aramäer auf und zog herauf nach Afek, um gegen Israel zu kämpfen. Und Israel wurde aufgeboten, versorgte sich und zog ihnen entgegen und lagerte sich ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Von den Aramäern aber war das Land voll. Und es trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel, so spricht der Herr, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, ich bin der Herr. Und sie lagen einander gegenüber 7 Tage. Am 7. Tag zogen sie in den Kampf und Israel schlug von den Aramäern 100.000 Mann Fußvolk an einem Tag. Und die übrigen flohen nach Afek in die Stadt und die Mauer fiel auf die übrig gebliebenen 27.000 Mann. Eine Wahnsinnsbegebenheit, was hier alles erzählt wird. Ein Sieg, mit dem Israel so nicht gerechnet hat. Gott sieht sich so ein bisschen an der Ehre gepackt. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt, wenn ihr etwas macht und jemand sagt, schaffst du eh nicht. Und dann so, das kratzt so ein bisschen und man sagt, jetzt zeige ich es aber. Jetzt will ich es aber beweisen, dass ich es kann. Und man gibt sich mehr Mühe, man investiert mehr, man macht vielleicht viel mehr, investiert vielleicht viel mehr Zeit, um der Person zu beweisen, ich kann's und ich zeig's dir, dass ich es kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott es hier genauso ging. Die Aramäer haben gesagt, hey, der Gott von Israel, das ist ein Gott der Berge. In den Tälern hat er nichts zu sagen. Und so wollen wir in den Tälern mit gegen sie kämpfen und wir werden sie besiegen. Aber sie haben die Rechnung nicht mit Gott gemacht. Gott lässt sich nicht so einfach schubladisieren. Gott gewährt Ahab noch einen Sieg, damit das Volk und Ahab erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Ja? Er sagt hier, damit du erkennst, dass ich der Herr bin. Er gibt ihnen den Sieg aus dieser ausweglosen Situation und sagt, hey, ich möchte, dass du verstehst, wer ich bin. Damit du mich erkennst, damit du mich erlebst. wie Gott ist und dass er unvergleichbar ist, dass Gott sich nicht in eine Reihe von toten Götzen einreihen lässt. So oft so nach dem Motto, man stellt den einen nach dem anderen auf den Regal und jeder hat so sein Zuständigkeitsgebiet. So war es zu der damaligen Zeit. Deswegen haben die Aramäer so gedacht. Bei denen gab es einen Gott, der für die Fruchtbarkeit zuständig war, bei denen gab es einen Gott, der für den Krieg zuständig war, für den Regen und Sturmgottheiten und so weiter. Und natürlich war der Gott Israels einer von vielen in ihren Augen. Aber Gott sagt, nein, so bin ich nicht. Er sagt, du sollst, in 2. Mose 20, Vers 4, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Unser Gott, der Gott, von dem wir hier lesen und von unser Gott hat kein Spezialgebiet. Er kann alles und er kann alles gleich gut. Er lässt sich nicht schubladisieren. Ich habe das mal ganz bewusst so erlebt und ich war noch in der Schule und ich hatte neben der Schule einen Job, einen Nebenjob in einer Drechslerei. Da hat man aus Holz so verschiedene Teile ausgedrechselt, gemacht. Und da durfte ich dann halt ein bisschen was dazu verdienen und es gab da mehrere Maschinen und der Chef, der hat dann immer wieder, wenn ich kam, hat er gesagt, Alex, an die Maschine oder an die andere. Und es gab eine Maschine, an die ich echt sehr ungern wollte. Das war die CH90, das weiß ich noch. Die CH, wenn ich kam und der Chef sagte, Alex, CH90, dann oh, schon wieder. Und ich kann euch ja sagen, warum. Das war so eine Maschine, da wurde ein Muster eingespannt und dann musste man das Kantholz einspannen und dann losgehen lassen. Und dann kam, wenn er es gedreht hat, dann kam das Messer und hat das Teil ausgedreht und dann musste man das rausholen. Und so hat er mir das beigebracht und das war okay. Und eines Tages kam er dran, Alex, das dauert zu lange. Jetzt halten wir die Maschine nicht mehr an. Okay. Also das Teil dreht und in die drehende Maschine musst du ein Kantholz einspannen. Das heißt, wenn man die Finger nicht rechtzeitig wegnimmt, dann haut es einem um die Finger. Und so manches Mal, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, taten mir einfach die Finger weh, ja, weil ich habe es nicht geschafft. Und irgendwann habe ich es dann hingekriegt und dann war es okay und dann sagte der Alex, das dauert zu lange. Kam der Chef und sagt, Alex, das dauert zu lange. Das Messer, was das ausschneidet, das dauert zu lange. Jetzt halten wir das Messer nicht an. Das geht in einem durch. Ja, wir passen, können das Tempo anpassen, aber du musst in dieser Zeit, wo das Messer weggeht, das Teil rausholen und das Kantholz rein und schnell die Finger weg. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn mein Chef sagte, Alex, CH90, dann oh ja, toll. Und so manches Mal ist mir ein Teil einfach zerplatzt, rausgeflogen. Ich bin froh, dass es keiner verletzt ist. Ja, und eines Abends bin ich nach Hause gefahren, ich war immer mit dem Fahrrad, es waren so 6 Kilometer bis dahin, bin mit dem Fahrrad gefahren und dachte, ey, eigentlich habe ich keine Lust mehr, ne? Und immer so, während ich so auf dem Fahrrad fahre, kommt mir so die Idee, hey, eigentlich hat Gott ja irgendwann einer Person die Idee gegeben, diese Maschine zu bauen. Also müsste er eigentlich auch wissen, wie man diese Maschine bedient. Und ohne, dass ich abgestiegen bin bei der Geschwindigkeit, die ich drauf hatte, habe ich Gott da gebeten und habe gesagt, Herr, hilf mir einfach, diese Maschine zu bedienen. Und wisst ihr, ich habe mehrere Jahre dort in dieser Drechslerei gearbeitet. Zum Schluss, wo ich dann in der Schule fertig für Ausbildung war, war das eine meiner Lieblingsmaschinen. Ich bin hingegangen, wenn der Chef kam und sagte, alles CH90, da war der Tag gerettet. Wisst ihr, ich denke, da habe ich mich unbewusst von meiner Umwelt beeinflussen lassen, dass Gott so ein alter Mann im Himmel, also ein alter, grauhaariger Mann ist im Himmel und der sitzt da und hat so einen Knüppel in der Hand oder eine Peitsche oder noch was und ist nur darauf bedacht, sobald einer einen Fehler macht, so, ja, so. Ach, so habe ich mal wieder einem gezeigt. Aber so ist Gott nicht. So ist er nicht. Gott ist nicht so, wie wir uns das vorstellen oder wie die meisten Menschen das sich vorstellen. Er ist daran interessiert, dass das Leben, die Herausforderungen, in denen wir stehen, dass wir sie meistern und dass wir sie mit ihm meistern. dass wir in diesen Herausforderungen ihn einbeziehen und merken, wie Gott ist und welche Lösungen er parat hat. Wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, würde ich diesem Ahab nicht helfen. Ich würde es nicht machen. Das war ein ganz brutaler Schurke. Wisst ihr, der war sehr launisch. Dann ging er einmal raus an Balkon oder keine Ahnung, er ging raus und er hat da so einen schönen Acker gesehen, so ein Grundstück. Und hat gesagt, hey, ich bin König, ich möchte das haben. Und der Mann hat es ihm nicht verkauft. Er war ganz, ja, so zickig, kam rein und die Frau merkte das sofort und sagte, was ist los? Naja, der eine möchte mir den Acker nicht verkaufen. Und seine Frau hat das dann ganz schnell geregelt und geklärt. Der Mann wurde umgebracht und das Grundstück war keiner da und dann konnte der König das haben. Versteht ihr? Er hat das gar nicht gemerkt, aber auf einmal war das Grundstück da, das Stück Land und er durfte das haben. Und es war ihm egal, mit welchen Mitteln das war, er das bekommen hat. Noch unverständiger wird es, wenn wir bedenken, dass Gott alle Taten Ahabs im Voraus schon wusste. Er kannte ihn ja, er wusste sein Leben und er hat ihm trotzdem geholfen in dieser Situation. Und das ist eine weitere Eigenschaft Gottes, auf die ich mich immer wieder stütze, mit der ich sage, hey, das ist gewaltig, weil Gott hilft nicht nur denen, die es verdient haben. Gott hilft nicht nur denen, die es verdient haben. Weil wenn Gott nur denen helfen würde, die es verdient haben, dann wären wir alle arm dran. Ich denke, keiner kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, Gott kann froh sein, dass er mich hat. Keiner kann sagen, ich habe es verdient. Wir können froh und dankbar sein, dass Gott nicht so ist wie ich oder wie wir. Gott hilft unverdient. Keiner von uns hat es verdient, aber er hilft und trotzdem. Und er sagt, ich möchte an deinem Leben teilhaben. Ich möchte dir helfen. In Tälern, auch auf den Bergen. Und das war schon immer so. Das war schon zu Moses Zeiten so. Sie hatten auch ein Problem, als sie mit dem Volk Israel auszogen. Da war ein großes Tal vor ihnen und das war mit Wasser gefüllt. Und sie mussten da durch. Und Gott hat geholfen. Und wo sie nachher durch dieses Meer durchgezogen waren, dichten sie ein Lied, sie tanzen, sie freuen sich und loben Gott, weil sie Gott erlebt haben, weil sie Gott erfahren haben. Gesehen haben, wie Gott ist, dass er sich nicht nur irgendwo theoretisch da ist, sondern er greift in die Situation, in den Alltag, in die Probleme der Menschen ein. Er ist da. Zu Davids Zeiten war das sicher nicht anders. Da hat Gott David aus einer schwierigen Situation geholfen und er singt ihm ein Lied. Und im Psalm 23 steigert er diese Erfahrung noch und sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, merkt ihr, Gott der Berge, Gott der Täler, und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Auch wenn das Tal finster ist, auch wenn wir den Ausweg nicht sehen, David sagt, du bist bei mir, weil du ein Gott der Täler bist, aber auch ein Gott der Berge. Du hast kein Spezialgebiet, du bist überall gleich gut, du bist hier gut und da gut und egal, was ich gerade durchlebe, du bist da und du weißt am besten, wie es geht. Auch wenn das Tal finster ist, er wird sich nicht fürchten, denn Gott ist bei ihm. Gott hilft unverdient. Und seit seinem Tod und Auferstehung, seit seiner Auferstehung noch mehr. Er hat die Gemeinde ins Leben gerufen und in der Gemeinde dürfen wir ein Stück weit erleben, wie wir einander helfen können und wie Gott durch andere Menschen auch hilft und in unser Leben eingreift. Gott hilft unverdient. Wenn du heute Hilfe brauchst, dann wende dich Gott zu. Er hilft gerne. Vertraue ihm deine Berge und deine Täler an. Weil er ist ein Gott der Berge und Täler. Und er hilft gerne. Gott ist ein Gott der Berge und Täler. Er ist ein Gott der Reichen und Arbeitslosen. Er ist der Gott von Mercedes-Fahrern, auch von Fahrern von Peugeot-Klassikern. Er ist ein Gott von Dubai und auch von Sibirien. Der morgens in der Frühe, aber auch bei aufgehendem Mond den Überblick hat. Derjenige, der einer kinderreichen Familie hin- und Kinderlosen beisteht. Der Leben gibt und Tod zulässt, Der Gott, der sich mit Lachenden freut und mit Weinenden trauert. Der Gott, der Schweigende versteht und Redende begleitet. Der Gott, der sowohl bei Klagenden auch bei Tanzen dabei ist. Gott ist da, egal welche Situation, in welcher Situation du dich gerade befindest. Er ist da. Manchmal sieht das nicht so aus, aber Gott wirkt. Gott ist da. Gott ist nicht nur ein Gott der Berge, sondern auch ein Gott der Täler. Das haben wir heute gesehen. Und ich hoffe, das könnt ihr mitnehmen. Auch wenn es nur dieser eine Satz ist. Gott ist ein Gott der Berge und Täler. Bevor wir also die Flinte ins Korn werfen, bevor wir aufgeben, bevor wir etwas sagen, hey, das ist mir zu schwierig, lasst uns einen Blick emporheben, denn dort ist einer, der in den Startlöchern steht, der schon bereit ist, der die Lösung parat hat, der helfen kann und will. Er wartet nur, dass wir ihn mit einbeziehen. Er will nur, dass wir so wie kleine Kinder kommen und sagen, Papa, ich erlebe das jetzt bei unserem Sohn, der immer wieder, wenn der Reifen kaputt ist, Papa, der Reifen ist kaputt. Das passiert zu oft, aber egal, er kommt immer zu mir. Und ich mache das. Der Reifen wird erneuert, wird gepflegt oder noch was gemacht. Ja. Genauso möchte Gott, dass wir zu ihm kommen. Papa, ich habe da ein Problem. Könntest du mir bitte helfen? Und ganz egal, wie oft das ist. Er mag es nicht, wenn wir ihn klein machen und in gewisse Schubladen einsortieren, sozusagen so, nur dafür zuständig. Ja, und wenn die Situation kommt, dann mache ich Schublade auf und dann nehme ich, dann darf er ran. Nein, er mag das nicht, weil wir ihn dann klein machen. Er ist überall, er ist für alles zuständig. Es ist ihm kein Ding zu klein, keine Schwierigkeit zu groß. Und er hat Freude daran, seinen Kindern zu helfen. Er ist ein Vater. Wir können es ihm anvertrauen, denn er hat sich bewährt. Erlaubt mir noch einen kleinen Nachtrag. Wenn wir Ahabs Leben und besonders sein Lebensende ansehen, dann werden wir merken, dass Ahab aus dieser Situation, und das war ja ein Eingreifen Gottes, wie das nicht jeden Tag passiert ist. Das war ja in mehreren Jahrzehnten vielleicht einmal so ein klares, deutliches Eingreifen Gottes. Das war ja nicht jeden Tag so, dass man sich so dran gewöhnen konnte. Aber das war etwas Außergewöhnliches und das wusste Ahab auch. Aber wisst ihr, aus diesem außergewöhnlichen Eingreifen Gottes hat Ahab nichts gelernt. Es ist erschreckend, was die Bibel für ein Urteil Gott über diesen Mann gibt. Er sagt in 1. Könige 16, 30 bis 31, das sind ein paar Kapitel davor, aber am Anfang, wenn man berichtet hat über den König, hat man immer so einen Überblick gegeben. Wie war der König? Ja, und diesen Überblick möchte ich euch vorlesen. 1. Könige 16, Verse 30 bis 31. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Unverständlich, oder? Unverständlich, so ein gewaltiges Eingreifen Gottes und es hat in ihm nichts ausgelöst. Nichts, absolut nichts. Gott hat eingegriffen, damit er erkennt, dass er der Herr ist und wie er ihm helfen kann und wie er in sein Leben eingreifen kann. Aber für Ahab hat das keine Bedeutung gehabt. Am nächsten Tag ist er wahrscheinlich einfach so hingegangen, hat gesagt, oh, schön, dass es mal war, jetzt geht's weiter zur Tagesordnung. Ist Theorie geworden. Wenn wir am Sonntag singen, groß ist unser Gott, gewaltig ist unser Gott, heilig ist unser Gott, so möchte ich uns ermutigen, am Montag auch Großes von ihm zu erwarten. Ich möchte euch motivieren, dass wir Gott in unseren Alltag einbeziehen. Nicht nur sonntags, nicht nur ab und zu dann, wenn wir in die Gemeinde kommen, sondern dass er in unserem Alltag da ist und dass die Größe Gottes in unserem Alltag sichtbar wird. Denn das möchte er. Lasst uns Großes, ja Unmögliches von Gott erwarten. Dass er in unserem Leben Unmögliches tut, was für uns unmöglich ist. Weil er kann es. Er mag es. Er kann es und er wird es auch tun. Denn er ist ein Gott der Berge und Täler. Ich hoffe sehr, dass wir dieses Wissen Programm in unserem Leben wird. Dass wir andere damit begeistern können, wie unser Gott ist und was er in unserem Leben und was er durch uns macht und welche Möglichkeiten ihm offenstehen, was er in unserem Leben schon getan hat. wer unser Gott ist und was er machen kann, wenn wir ihn dazu den Zugang lassen, wenn wir ihn lassen. Wir möchten uns ermutigen, diesen Abschnitt, diese Geschichte aus dem Alten Testament, die mehrere Jahrtausende vorher geschehen ist, einfach mitzunehmen, auf unsere Situation zu beziehen und zu sagen, hey, Gott ist ein Gott der Berge und Täler. Und wenn ich morgen in den Alltag gehe, wenn ich morgen ins Krankenhaus gehe, wenn ich morgen zur Arbeit gehe oder in die Schule gehe, ganz egal, was mich da erwartet, ob es ein Tal ist oder ein Berg, er ist da, er geht vor mir her und ich bin gespannt, was Gott für mich bereithält. Das möchte ich euch wünschen, das wünsche ich für mich, weil ich merke, das ist immer wieder dran in meinem Leben. Ich denke, es ist auch in eurem Leben. Und ich möchte euch damit ermutigen, dass wir Gott mehr zutrauen, weil er es kann.